Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Mandy Schielke. Willkommen zu einer Stunde Zeitgeist. Müll vermeiden, Ressourcen schonen, Klima retten. Wir beschäftigen uns heute mit der Generation Nachhaltigkeit und dem guten Gewissen. Sustainability.
Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll.
Die Generation Nachhaltigkeit ist ein studentisches Symposium, was von Studenten organisiert und komplett allein getragen wird.
Die meisten tropischen Früchte sind aus der Angebotskarte der Tegabar verschwunden. Ihr CO2-Fußabdruck war zu groß.
Wie viel Boden brauchen wir denn pro Person?
Waldspaziergänge, Insekten beobachten, Vogelgezwitscher unterscheiden können.
Der Mensch schützt nur das, was er schätzt.
Ein veganes Restaurant, das keinen Müll produziert.
It's my generation, baby. Ja, es ist meine Generation. Heißt, das geht mich was an, betrifft mich, betrifft uns. Das Klima, die Welt, das gute und gesunde Leben hier. Wir interessieren uns in diesem Echtzeit-Podcast für die Generation Nachhaltigkeit, für Heranwachsende und junge Erwachsene, über die Tom York, der Kopf von Radiohead, gesagt hat, dass sie einfach anders funktioniere. Er weiß, wovon er spricht, denn er hat selbst Nachwuchs, der dazugehört. Zitat, die sind weder aggressiv noch klagen sie an, stattdessen sind sie viel aktiver, als wir das je waren. Nachhaltigkeit wirklich leben? Aber wie? Wie kann die Existenz ohne Müll gelingen? Was kann jeder Einzelne wirklich leisten und überhaupt bewirken? Beispiele aus dem Leben erzählen wir Ihnen hier in der Echtzeit. Hier im Echtzeit-Podcast geht es um das gute Gewissen. Und wie bekommt man das? Weniger Energie verschwenden, weniger Müll produzieren? Am besten gar keinen Müll produzieren. Es gehen soll, beweist ein neues Restaurant in Berlin, das Freya, ein Eckladen auf der Torstraße in Mitte. Das auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, wo aber Revolutionäres stattfindet, sagt Echtzeitreporterin Sophie Warmbrunn. Das Freya bezeichnet sich als erstes Zero-Waste-Restaurant Deutschlands. Wir machen da jetzt mal verspätet Mittagspause.
Es ist kurz vor 12, gleich wird aufgemacht im Freya in Berlin-Mitte. Zeit für letzte Handgriffe. Servietten falten, die Kaffeemaschine nochmal durchspülen, Schürzen anlegen.
Mein Leben war immer extrem. Ich habe immer extrem gelebt und immer extreme Dinge gemacht.
Zero Waste ist David Suchis Lebensinhalt geworden. Er hat ein Catering-Unternehmen geführt, über das Thema Videos gemacht und gebloggt. Freya war der nächste konsequente Schritt. Ein veganes Restaurant, das keinen Müll produziert.
Mit der Philosophie haben wir uns hier so ein Raumschiff gebaut. Und dann uns aus den ganzen anderen Planeten absenden, um ja, den Leuten ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben, wie man noch lecker kochen kann.
Und wie kriegt Freya das hin, woran viele zu Hause verzweifeln? Die meisten Lebensmittel kommen aus Deutschland, vieles direkt aus Brandenburg, um allzu lange Transportwege zu vermeiden. Alle Lebensmittel werden außerdem bis in ihre letzten Bestandteile genutzt. Kartoffelschalen werden zum Beispiel zur Grundlage für Brühe. Fallen doch Reste an, ist Gersis Einsatz gefragt, die hauseigene Kompostiermaschine. Darin werden mit Haken die Essensreste zerkleinert und Bakterien zersetzen diese Masse. So entsteht ein schwacher Dünger, den die Erzeuger wieder für ihre Felder benutzen.
Wir haben schon viele Anfragen von anderen Gastronomien bekommen, woher wir unsere Kompostiermaschine bekommen.
Sie ist das zweite Gesicht und Mitgründerin von Freya, Jasmin Martin.
Ich hoffe natürlich, dass es bis zum nächsten Jahr auch noch andere Gastronomien versuchen, mehr darauf zu achten, nachhaltiger zu arbeiten, weil sie sehen, dass es bei uns funktioniert.
Das Menü im Freya wechselt wöchentlich. Macaroni in Zucchini-Petersiliensoße oder Reis mit Koriander, eingelegter Gurke in einer Sonnenblumen-Senf-Vinaigrette stehen gerade auf der Karte. Dazu passt immer die hausgemachte Kombucha-Schorle. Anfang März hat das Restaurant eröffnet und im Kiez hat sich schnell rumgesprochen, dass hier gutes Essen und gutes Gewissen zusammengehören.
Vor allen Dingen, was mir gefällt, ist das Gesamtkonzept. Also vegan kochen ist eins, aber die Verpackung und Müll, und dass das alles sozusagen plus minus null ausgeht, ist doch toll.
Wir sind keine Veganer.
Wir haben schon beschlossen, dass wir unseren Neffen hierher holen.
Ja, nee, wir sind sehr zufrieden. Und die Freundlichkeit ist auch gut, das Sitzen ist schön.
So, my impression so far in the palette is...
Tische und Stühle aus Holz, überall Pflanzen vor kahlen Steinwänden, viel Tageslicht und helle Farben. Ein Look, wie man ihn sich vorstellt, wenn Großstädterinnen und Großstädter versuchen, ein Stück Landidylle in die Stadt zu holen. Dem Freer nimmt man diesen Look aber ab. Und David Suchi erklärt gerne auch 20 Mal am Tag, wie die Kompostiermaschine nun funktioniert. Eine Bodenständigkeit, die die Gäste runterfahren lässt.
Ich habe mir einen perfekten Urlaubsort geschaffen. Das ist mein Wohnzimmer hier, wo ich die Gäste gerne zu mir kommen lasse. Und die Wochen, seitdem wir aufgemacht haben, die Tage, die verfliegen. Ich wache sonntags auf und denke mir so, wow, schon wieder eine Woche vorbei?
Das Freer ist dabei, einen neuen Standard zu setzen. Als bislang einziges Zero-Waste-Restaurant Deutschlands. Die Nachahmer werden hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen.
Ausgehen, konsumieren und genießen mit gutem Gewissen. Das Restaurant Freer in Berlin produziert keinen Abfall. Warm ist es hier im Podcast-Studio von Deutschlandfunk Kultur. Warm, genau das, was ein guter Cocktail eben nicht sein sollte. Außerdem sollte kein Plastik drin stecken und die Zutaten sollen auch mit Bedacht ausgewählt werden. Fertig ist der grüne Cocktail. Ja, auch Cocktail trinken geht nachhaltig. Katharina Kühn erklärt uns das jetzt mal und fängt mit passender Atmosphäre an. Aruba, Jamaica.
Vielleicht waren Bars bis vor kurzem noch die Inseln des glückseligen Müllproduzierens, der unbeschwerten Verschwendung. Allerdings, wer 15 Euro für ein paar Zentiliter verlangt, könnte sich ja auch ein bisschen um die Rettung des Planeten kümmern. Und genau das, also ein bisschen die Welt zu retten, versuchen nun einige Cocktailbars. Hier tut sich besonders die Londoner Szene hervor, angetrieben vom Starbarkeeper Ryan Chikiwunda, der mal komplett auf Eiswürfel verzichtet hat, um Energie zu sparen. Wer genau hingehört hat, wird nun eventuell erbost gerufen haben, da sind doch Eiswürfel. Stimmt, die Nine Lives Bar geht einen anderen Weg. Hier in der unterirdischen Bar gibt es zwar Eiswürfel in den Gläsern, aber sonst ist der Ansatz in der selbsternannten Zero Waste Bar radikal. Als erstes geht es darum, in der Bar weniger wegzuwerfen, zum Beispiel offenen Wein, erklärt Barchef Victor.
When you close on Saturday night and you have open wine,
offener Wein vom Samstagabend kann schlecht werden. Deswegen möchtest du ihn nicht in der kommenden Woche anbieten. Wir nehmen daher den Wein, mischen übrig gebliebene Kräuter vom Wochenende dazu, Rosmarin, Thymian, Kardamom und etwas Bananenschale, lassen das lange köcheln und machen so einen leckeren Sirup, den wir mit Rye Whisky mixen.
Die Einrichtung ist aus zweiter Hand. Das Soundsystem wurde aus mehreren alten Musikanlagen zusammengebaut. Selbst das Toilettenpapier ist eine Mischung aus schnell wachsendem Bambus und Recyclingpapier. Die Zutaten werden so gut es geht lokal gekauft, wenn sie denn überhaupt gekauft werden. Denn die Nine Lives Bar arbeitet mit einem Eventorganisator zusammen. Was auf einer Veranstaltung übrig bleibt, kommt in die Bar. Ähnlich macht das auch die Tiger Bar seit 2,5 Jahren in Berlin mit einem Partnerrestaurant, erzählt Joshua Lange, neudeutsch Food and Beverage Manager, also zuständig für alles, was mit Essen und Getränken zu tun hat.
Den Anfang war ein bisschen schwierig, weil das war immer nicht, dass den Cocktails war nicht interessant. Das war, dass die Leute, wenn sie gehen, zuerst in das Restaurant und sie haben firmierte Rotkohl. Später, sie wollten unbedingt nicht einen Cocktail mit Rotkohl. Aber es schmeckt super, aber nein, wir waren schon bei dieser Geschichte.
Nur weil der Rotkohl im ersten Gang geschmeckt hat, möchten die Besucher ihn nicht unbedingt noch einmal nach dem Essen als Cocktail serviert bekommen. Also überlegen nun Restaurant und Bar vorher, welche Zutaten wie passen könnten. Von einigen Zutaten hat sich die Tiger Bar getrennt, sagt Barchef Matt Boswell.
Wir hatten Cocktails mit Ananas zum Beispiel gemacht und jetzt, wir benutzen gar keine Ananas. Vielleicht getrocknet zum Beispiel oder in einem Tee oder sehr konzentriert, so eine Tinktur, das wir müssen nur einmal pro Jahr machen, aber wir müssen nicht 30 Kilo Ananas oder 2, 3, 4 Ananas pro Woche bestellen.
Die meisten tropischen Früchte sind aus der Angebotskarte der Tiger Bar verschwunden. Ihr CO2-Fußabdruck war zu groß. Für die Säure nehmen die Barkeeper lieber Äpfel, Essig oder Verjus, Saft aus unreifen Trauben. Trotzdem gibt es sie natürlich noch. Die Gäste, die Pina Colada wollen, die nach einem Strohhalm fragen, die Cosmopolitan bestellen.
Wenn Leute suchen für irgendwas, das ein bisschen schwer oder ein bisschen alte Schule oder irgendwas, wir sagen immer, eigentlich wir haben das, du sollst das zuerst probieren und niemand nach dieser Verkostung sagt, ja. nein, ich wollte trotzdem ein Cosmo. I mean, aber das ist auch mit den Energien, Attitude, das du gibst.
Alles eine Frage der Einstellung. Wer will dem Fachmann da widersprechen? Katharina Kühn und der Geschmack von grünen Cocktails. Diese Echtzeit hat Großes vor. Die Generation Nachhaltigkeit und das gute Gewissen beschäftigen uns. Aber wie können wir unseren ökologischen Fußabdruck auf dem Planeten verkleinern? Weniger fliegen, Auto fahren, auf Fleisch verzichten, möglichst kaum Abfall produzieren und vor allem weniger darüber sprechen, sondern einfach machen. Das finden zwei Studenten, die sich selbst zur Generation Nachhaltigkeit zählen. Vero Pinsker und Pascal Kraft, beide Studierende an der Humboldt-Uni in Berlin, aktiv im sogenannten Nachhaltigkeitsbüro und in der Fridays for Future-Gruppe der Hochschule. Außerdem bereiten beide gerade eine Konferenz mit dem Titel Generation Nachhaltigkeit vor. Für uns also die idealen Gesprächspartner. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschlandfunk Kultur.
Hallo,
wir freuen uns, hier zu sein.
Die besagte Konferenz findet am nächsten Wochenende statt. Generation Nachhaltigkeit soll sie heißen. Worum wird es genau gehen?
Ja, letztendlich, die Generation Nachhaltigkeit gibt es schon eine ganze Weile. Seit 2011 hat die sich gegründet, hat in unregelmäßigen Abständen stattgefunden und das ist ein studentisches Symposium, was von Studenten organisiert und komplett allein getragen wird. Es geht uns dieses Jahr so ein bisschen darum, ich sage jetzt mal, für diese Generation Nachhaltigkeit Multiplikatoren auszubilden, zu sagen, wir müssen viel aktiver in die Gesellschaft reingehen. Wir müssen viel mehr diesen gesellschaftlichen Diskurs führen rund um den Klimawandel. Wie wollen wir uns in Zukunft ernähren? Wie wollen wir bauen? Wie wollen wir überhaupt leben? Und darum wird es in vielfacher Hinsicht bei der Generation Nachhaltigkeit dieses Jahr gehen. Und die ist auch, glaube ich, thematisch auch viel, viel breiter dieses Jahr aufgestellt als vielleicht in den vergangenen Jahren.
Wer kommt zur Konferenz? Wer ist eingeladen?
Verschiedene Vertreter, also zwei Vertreter sind beispielsweise vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung dabei. Ein besonderes Anliegen war uns aber auch die Kommunikation beispielsweise. Wir merken einfach, wie die Sprache natürlich im Internet immer viel, viel radikaler wird. Da ist das Netz zum Beispiel vor Ort. Das ist eine Plattform, wo sich ganz viele Akteure gegen Hate Speech im Internet positionieren. Wir haben Leute von der Bundjugend da, die werden über Postwachstumsökonomie beispielsweise berichten. Aber auch der Weltacker, wenn man den kennt, der uns einfach aufzeigt, wie viel Lebensmittel, wie viel Boden brauchen wir denn pro Person, wird aufzeigen, wie es um unsere knappen Ressourcen einfach mittlerweile besteht, dass jeder einfach mal so wieder ein Selbstgefühl dafür bekommt.
Also sozusagen eine Ansammlung von Themen, die dann vermutlich in Arbeitsgruppen diskutiert wird. Generation Nachhaltigkeit soll die Konferenz heißen. Generation Nachhaltigkeit klingt aber auch sehr umfassend und bezieht sich auf eine ganze Bevölkerungsgruppe, beißt sich natürlich auch aus der Fridays for Future Bewegung, die allein hierzulande mitunter medienwirksam Hunderttausende auf die Straße treibt. Gibt es diese Generation eigentlich schon oder muss die entstehen oder ist die im Entstehen?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Es ist auf jeden Fall meines Erachtens so, dass wir schon sagen können, dass die nächste Generation einen anderen Blickwinkel auf die ganze Thematik werfen wird und das ist auch man sieht es eigentlich immer mehr, dass es schon in unserer Erziehung eigentlich immer ein Thema war für die Leute, die jetzt auch aktiv sind. Aber jetzt geht es darum, eben alle ins Boot zu holen und nicht mehr zu sagen, ja, es ist ein Individualhandeln, sondern jetzt wird es wirklich ein gesellschaftlich relevantes Thema und somit auch für jeden in seiner Handlungsmacht präsent, dass man einfach gewisse Themen und in gewisser Weise eben auf seinen ökologischen Fußabdruck achten muss.
Wie erklärt ihr eigentlich neuen Studierenden oder Leuten, die ans Nachhaltigkeitsbüro der Uni klopfen, was das ist, Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist für uns so, glaube ich, so ein Dreiergespann, sagen wir immer, aus Ökologie, Sozialverhalten und aber auch Ökonomie. Das muss natürlich ausgeglichen sein. Also der Klimawandel ist halt nur ein Problem, ne? Man muss das ganz klar sagen. Wir hatten das Volksbegehren in Bayern jetzt beispielsweise zur Biodiversität. Das spielt natürlich alles miteinander rein. Also man kann unter diesem Begriff Klimawandel ja fast alles fassen irgendwie. So die Sozialaspekte, Flüchtlingsströme, wie wir überhaupt mit unseren Ressourcen in Zukunft umgehen. Diese ganze Verteilungsdebatte um Ressourcen. Also Klimawandel würde ich nie alleine dastehen lassen. Wir müssen diesen Begriff viel, viel größer einfach mittlerweile fassen. Aber fürs Nachhaltigkeitsbüro direkt stellen sich diese ganz, ganz großen Fragen oft nicht. Ich glaube, da muss man wirklich den Uni-Kontext sehen. Mhm. Wir versuchen wirklich, Nachhaltigkeit an der Universität in dem Moment zu implementieren.
Und was heißt das für den Mikrokosmos Universität? Inwiefern spielt Nachhaltigkeit da eine Rolle?
Unser Studentenwerk zum Beispiel hat jetzt keine Pappbecher mehr. So diese grundsätzlichen Dinge, da geht es erstmal los, diese absoluten Basics. Aber natürlich geht es auch darüber hinaus. Wir versuchen mit unserem Studium Ökologikum, was getragen wird von Studierenden alleine und einer Ringvorlesung, das Thema Nachhaltigkeit einfach jedem greifbar zu machen. Die kann auch jeder besuchen und dafür bekommt der Student letztendlich dann auch seine Credit Points zusätzlich, um sich überhaupt mal mit diesem Thema Nachhaltigkeit wirklich auseinanderzusetzen. Das muss halt in alle Fächerbereiche reingehen. Also
was gibt es da für ein anderes Beispiel, außer sozusagen die Abwesenheit von Pappbechern?
Es ist auf jeden Fall so, dass das Nachhaltigkeitsbüro als Plattform gilt für jeden, der Interesse hat, ein Projekt erstmal zu initiieren. Und dann kommen immer ganz viele Ideen rein und wir versuchen die dann irgendwie nach unseren Prinzipien umzusetzen. Quasi auch die Vorstellung, gerade ist so eine Idee im Gange, dass man halt wirklich versucht, die Mensen nachhaltiger, wirklich konkret nachhaltiger zu gestalten, dass man ein Programm entwickeln könnte, wo man halt wirklich guckt, wie viel Lebensmittel werden pro Mensa verbraucht, wie viel werden weggeschmissen, könnten wir das irgendwie anders nutzen. Es gibt andere Konzepte an anderen Universitäten, nur an der Humboldt-Universität mit dem Studierendenwerk sind vielleicht noch nicht alle so vertreten und da sind wir halt so die Träger dieser Anliegen, um die dann umzusetzen.
Ist das ein Anliegen der gesamten Studierendenschaft? Also gibt es da so ein Miteinander von Studierenden untereinander, aber auch Studierenden, Lehrkörper und Verwaltung oder eher doch noch ein Kampf?
Also wir können jetzt mal wieder auf die Fridays for Future Bewegung zurückkommen. Wir hatten am 21. Mai eine studentische Vollversammlung, da waren 700 Studierende anwesend und die verkörpern so die verfasste Studierendenschaft, also die höchste Instanz der Studierenden an der Universität. Und da wurde ein Forderungskatalog aufgestellt und eine dieser Forderungen beinhaltet zum Beispiel auch eine Transformation in den Mensen. Und das natürlich führt manchmal dann zu Konflikten, aber gerade sind wir dabei mit dem Akademischen Senat, was auch ein sehr hohes Gremium bei uns an der Uni ist, über eben eine Kooperation nachzudenken. Wie könnte man eben inklusiv zusammen mit den Studierenden an Strategien arbeiten, unsere gesamte Uni zu transformieren?
Und ist die Verwaltung da offen für?
Ja, eigentlich schon. Also wir sind positiv überrascht. Also es gab, dass es das Studium Ökologikum gibt, das ist jetzt so seit 2014, 15 wurde das umgesetzt. Aber jetzt sind wir wirklich so, dass wenn wir im Akademischen Senat sitzen, dass schon mehr als die Hälfte der Leute uns zunicken und eigentlich einverstanden sind. Nur ist es halt manchmal, sind wir halt trotzdem Studis und haben wir große Idealvorstellungen von einer schönen, transformierten Universität. Und da gehen vielleicht die Meinungen noch auseinander, dass es halt unsere Konzepte noch sehr schwammig sind und sie halt klare Konzepte brauchen. Aber wir sind halt vielleicht in unserer Expertise nicht ausreichend.
Generation Nachhaltigkeit. Kann sie eigentlich, das muss ich euch auch fragen, kann sie eigentlich mehr als gutes Gewissen bewirken? Also denn egal, ob beim Verzicht aufs Fliegen, Autofahren oder Fleisch essen oder Pappbecher benutzen, das Klima zu retten oder konkret die Erderwärmung zu bekämpfen, erfordert ja mehr als individuellen Verzicht, also politische Entscheidungen. Was könnt ihr da bewirken?
Diese Individualschiene, natürlich können wir immer danach streben, total individual, total gut zu sein, irgendwie unser gutes Gewissen zu erleichtern, wenn wir sagen, okay, ich bin jetzt der 100%ige Veganer und der 100%ige, der komplett auf Plastik alles verzichtet. Ich möchte aber eigentlich fast den Fokus eher darauf richten, wir müssen das viel mehr einfach in die Gesellschaft tragen. Wir brauchen nicht den 100% perfekten Veganer, wir brauchen ganz, ganz viele, die es halt schlecht machen in dem Moment, aber wirklich gut meinen. Irgendwo, also gut meinen ist jetzt falsch ausgedrückt.
Also ihr müsst Lobbyarbeit machen, heißt das. Was sind da eure Strategien?
Also wir gehen zum Beispiel, setzen wir uns natürlich auch mit politischen Akteuren auseinander. Das Berliner Hochschulgesetz wird beispielsweise aktuell novelliert, wo wir natürlich versuchen, auch Nachhaltigkeitsaspekte mit reinzuschreiben oder so. Also wir scheuen uns überhaupt nicht auch im Unikontext, gar nicht vor der Verwaltung, gar nicht vor den Strukturen und wir scheuen uns schon gar nicht vor der Politik. Die müssen es natürlich am Ende in Gesetze ummünzen und wir merken natürlich, dass viele uns immer umarmen und sagen, ja, das ist total toll, das Thema, und stehen aber einfach bürokratische Strukturen ganz, ganz oft im Weg. Die zu überwinden, das ist ganz, ganz schwierig, langwierig, leider. Aber da müssen wir einfach einen ganz anderen Zug mittlerweile reinkriegen, weil uns läuft einfach die Zeit davon. Das ist ein zeitlich begrenztes Thema.
Dranbleiben, beharrlich sein, überzeugen. Vielleicht lässt sich unsere Welt ja doch noch retten, sagen Vero Pinsker und Pascal Kraft, Studierende an der Humboldt-Uni in Berlin, Vertreter der Generation Nachhaltigkeit und Organisatoren einer Werkstatt für Zukunftsgestaltung. Es geht um mehr als jetzt ein gutes Gewissen. Danke für das Gespräch. Kommendes Wochenende findet die Konferenz in Berlin statt. Mehr dazu im Netz unter Generation Nachhaltigkeit. Generation Nachhaltigkeit, das gute Gewissen. So haben wir diese Ausgabe der Echtzeit überschrieben. Und dazu passt auch das 5. Studioalbum des Produzenten, DJ, Biologen und Ökologen Dominik Olberg. Es ist ein brennendes Plädoyer für die Bewahrung der Natur, den Erhalt der biologischen Vielfalt und Schönheit. Das Album, mannigfaltig heißt es, erscheint Anfang September. Gesine Kühne stellt uns Musik und Produzenten schon jetzt vor.
Eintagsfliege, 2 Brütiger, Scheckenfalter, 3 Zehenspecht, 4 Fleckgibelle, 5 Fleckwitterchen, 6 Bodeneule, 7 Schläfer, Golden 8, 9 Töter, 10 Punkt Marienkäfer. Jetzt habe ich ein bisschen geschummelt beim Elfenbeinflechtenbärchen und natürlich der 12 gepunktete Spargelkäfer. So divers ist unsere Natur oder anders ausgedrückt so mannigfaltig.
Mannigfaltig, nicht nur ein schönes Wort, sondern auch der Titel des neuen Albums von Dominik Eulberg. 12 Titel, 12 atmosphärische, dennoch tanzbare Tracks, 12-mal fein klimpernder Techno.
Und damit möchte ich die Menschen darauf stoßen, was das für ein Mosaik ist, unser Ökosystem. Aber gleichzeitig möchte ich damit auch sensibilisieren, wie wir das gerade zerstören.
Dominik Eulberg lebt zurückgezogen im Westerwald. In der Nähe ein See und wilde Natur. Alles, was der studierte Biologe und Ornithologe zum Leben braucht. Denn der heute 40-Jährige ist ohne Fernsehen aufgewachsen. Sein Entertainment heißt schon ganz früh Waldspaziergänge, Insekten beobachten, Vogelgezwitscher unterscheiden können. Für Musik hat Eulberg bis zu seinem 15. Lebensjahr kein Verständnis, bis er einen Techno-Track hört.
Da dachte ich mir, was sind das für Klänge, weil so eine positive Neugier wohnte in mir inne, dass ich immer mit so einem naturforscherischen Geist alles verstehen musste. Da dachte ich, wo kommen diese Klänge her? Wie funktioniert das? Und dann habe ich damals Jobs gemacht, um Geld zu verdienen und mir Synthesizer zu kaufen. Und habe die aber quasi erstmal auseinandergebaut und wieder zusammengebaut, um so zu verstehen, wie wird aus Strom so ein komischer Klang.
Das hat natürlich noch nicht viel mit Weltrettung zu tun. Eulberg, dessen Name übrigens nichts mit der Eule zu tun hat, der Euler ist ein Töpfer, hat als Hobby dann Musik produziert. Erst nach dem Abi und Studium findet ein Label ihn und veröffentlicht seine Tracks, deren Namen immer etwas mit der Natur zu tun haben. Er wird als DJ und Produzent bekannt, weil er anders ist als die anderen. Der Naturbursche eben, der sich bewusst ist, wie schlecht das Hin- und Herfliegen als DJ ist.
Ja, Flugverkehr, das ist ein Unding. Da muss natürlich auch die Politik, müsste da viel mehr eingreifen. Also, dass Kerosin immer noch subventioniert wird, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich finde, man müsste das Bild immer im Ganzen sehen. Und ich versuche, meine Auftritte ja auch nicht nur mit reinem Hedonismus zu verbinden, dass ich da hingehe, mir eine Flasche Champagner reinhämmere und ein paar fette Techno-Beats da reinbretter, dass die Leute denken, geil, sondern ich versuche das auch immer als Botschafter der Natur, die Leute dazu sensibilisieren, indem ich vor oder nach meinen Auftritten Fledermausführungen oder ornithologische Führungen mache, wo viele, viele Menschen mitgehen und dann versuche ich die zu öffnen.
Denn so ein DJ hat Kraft, Einflusskraft. Er ist ein Held unserer hedonistischen Gesellschaft. Dominik Eulberg nutzt seine Beliebtheit, um dem Raver Natur- und Artenvielfalt beizubringen. Nicht nur, weil er unter anderem Botschafter des Naturschutzbunds, kurz NABU, ist.
Aus Homo sapiens wird ja Homo horribilis bis hin zu Homo suicidalis, wenn wir so weitermachen. Weil wir haben ja bei uns in Deutschland zum Beispiel 80% weniger Vögel im Verhältnis zu 1850. Insekten ist ja noch schlechter. Der ganze Naturschutz, wie er bei uns funktioniert, ist ja ein einziges Desaster. Das ist halt eben mein Beitrag dazu, weil der Mensch schützt nur das, was er schätzt. Aber gleichzeitig auch dafür sensibilisieren, dass so viele Arten aussterben wie niemals zuvor, seitdem es diesen Planeten gibt und dass wir dafür verantwortlich sind. Wir brauchen die Tiere und Pflanzen und auch die Pilze. Das sind unsere Freunde und wenn wir anfangen, da unachtsam mit umzugehen und da stirbt hier mal eine Art aus und da stirbt da mal eine Art aus und irgendwann gibt es den Punkt, Da sind so viele Zahnrädchen aus diesem System rausgebrochen und da kollabiert das Ökosystem. Und dann wird es richtig beschissen für uns oder unsere Kinder oder unsere Enkel. Und das versuche ich den Leuten klarzumachen.
Na hoffentlich flattert der Eulberg-Fan aber nicht gerade zu verklärt durch den hedonistischen Kosmos, während der Herr Biologe ihm die düstere Zukunft verklickert.
La vie en rose. Vom Leben und Überleben in Paris.
Weiter geht's mit unserer Radioserie. So genügsam, wahrlich, kein leichtes Leben, das der Held da in Paris führt. Aber mit großer Ruhe erträgt er es. Das Leben eines, wie es so traurig und fatalistisch zugleich oft heißt, Abgehängten oder braven Bürgers. Je nach Perspektive. Er nimmt lange Wege zur eintönigen Erwerbsarbeit in Kauf, Mobbing inklusive. Heute nun nimmt er uns mit in seine winzige Wohnung. Es gibt nämlich eine neue Anschaffung. Aber auch die hat durchaus ihre Tücken.
Das ist wirklich ein Problem in Paris. Das heißt, da hat man zwei Herdplatten, da geht eine meistens nicht. Ja, was will man machen?
Ich brauche das auch gar nicht. Also ich esse halt nur gerne kalt. Aber ich frage mich auch, was soll das überhaupt?
Das hier auch mal, also ich habe viele, wenn ich zum Beispiel ein Dessert kaufe, dann habe ich Gläser, die wasche ich dann und das, ein paar Weingläser.
Ich komme hier nach Hause, habe Kartoffeln, schönen Wurst aus der Dose. Na, mein Gott, ist jetzt auch nicht der Aufhänger. Ich bin auch kein Ernährungspapst, aber...
Aber sonst so kochen, das ist... Das mache ich eigentlich nicht mehr.
Also ich muss hier kurz nochmal zum Kaffee, der ist gerade fertig. Jetzt nicht, dass das überläuft. Das war heute das Werk meiner Herdplatte, der einzigen, die funktioniert, also für den Kaffee. Und das reicht mir ja auch. Jetzt ein bisschen zusammengeschmissen. Manchmal nehme ich eine Trennung vor, hängt davon ab, wie ich motiviert bin. Hier habe ich Gabel, einen Löffel, das normale, eine Schere, Flaschenöffner muss sein. Dosenöffner, mache ich das Essen auf, die Packung und kann sofort loslegen. Das ist so das Inventar, also beschaulich auf niedrigem Level halt. Also man guckt sich das bei den Tieren an, muss der Hase warmes Futter kriegen? Wenn ich dem Hund einen Knochen hinschmeiße, ist er zufrieden und der Fall ist in 2 Minuten erledigt.
Ja, es ist überschaubar, also 4-5 Teller, denn ich habe wirklich nicht viel Platz.
Ja, Gemüse, das hat man auch alles kalt. Ein Apfel essen.
Das heißt, die Teller sind praktisch mit meiner Anlage zusammen in einem Regal, weil sonst wirklich kein Platz ist.
Ich baue ja hier gerade den Schrank auf und man muss das halt auch alles einigermaßen im Griff haben. Und da habe ich mir jetzt einen Schrank gekauft aus einem Möbelgeschäft. Das ist hier relativ günstig.
Hier noch was?
Jetzt müssen Sie hier klopfen.
Alles klar. Dankeschön. Ja, Dankeschön, jetzt haben wir es geschafft. Mist.
Das ist noch typisch Pariser Umstand. Dass man muss halt Ordnung schaffen. Dass man hat so wenig Raum, man muss alles optimieren. Und man sieht, wie schwierig das ist. Den richtigen Schrank zu finden, dann findet man den nicht. Und man hat keinen Platz. Jeder Gegenstand, den man kauft, müsste man eigentlich vorher einplanen. Ja, ich bin ja jetzt 20 Jahre da, da sammelt sich auch sowas an. Bücher, man hat halt Sachen. Und man kann nicht jedes Jahr Bücher wegschmeißen. Man hängt ja an den Sachen. Ja, aber jetzt habe ich den Schrank. Ich habe jetzt alles zusammen. Ich bin total happy jetzt. Wir müssen das jetzt halt nur noch aufbauen, den ganzen Kram.
Können Sie mir vielleicht kurz helfen? Ja. Das ist so schwer. Was ist? Ja, das ist... Ich danke Ihnen.
Das ist jetzt nochmal das gute Stück. Dann richte ich mal die Stäbe auf. Nur zu sehen, ob das ist. Tja, das passt alles nicht. Also... Das passt von vorne bis hinten nicht. Ich bin auch kein Experte, wie man Schränke zusammenbaut, aber da braucht man kein Experte zu sein. Das ist vollkommen neben der Spur. Ich verstehe nicht, die Decke ist 2,20 Meter hoch, aber die haben mir da einen Schrank verkauft. Der ist da, ich weiß gar nicht, wo man sowas überhaupt abstellen kann. Der ist ja 2,60 Meter hoch. Das ist ja, völlig indiskutabel. Ich habe denen aber gedacht, dass ich da, das braucht man noch nicht zu erklären, dass eine Decke ist ja nicht 2,60 Meter hoch in Paris. Ich verstehe das nicht. Mensch, das ist wirklich ein... Es ist zu klein. Da fehlen...
Die Decke ist zu tief.
Ja, die Decke ist zu tief.
La vie en rose. Ein Pariser Tagebuch von Tom Heidhoff mit Lorenz Eberle.
Nächste Woche dann mehr aus dem Alltag in Paris. Dann macht unser Held Bekanntschaft mit Straßendieben. Und das war die Echtzeit im Podcast-Format. Abonnieren Sie uns. Am Mikrofon war Mandy Schielke. Machen Sie es gut.